Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen.
Was hier ganz, ganz spannend ist, und da kommt natürlich auch die IBM ins Spiel. Die Zusammenarbeit mit euch befähigt uns ganz einfach, hier so eine App rauszubringen, die vor allen Dingen vom Nutzer auch lernt. Ja? Diese Customization über das Machine Learning, was im Hintergrund abläuft, verbessert sich über die Zeit der Nutzung. Ja? Es passt sich oder lernt mehr von deiner Sprachfarbe, von dem Ton deiner Sprache, welche Wörter nutzt du vor allen Dingen sehr, sehr häufig, dass es dann hingeht, Kontext zu verstehen.
Dieter Zetsche hat das mal als Mobile Device benannt. Ich fand das sehr, sehr happy. Mein erster Artikel, das Auto als Mobile Device ist 7 oder 8 Jahre alt. Da hat die Industrie über viele Jahre so ein bisschen mit gefremdet. Das ist doch ein Auto. Nein, wir verändern uns. Ne? Wir zeigen nicht mehr nur Reifen und Lenkräder, sondern ich glaube, dass das Auto der Zukunft nicht nur ein Mobile Device ist, sondern das performanteste Mobile Device.
Great to have both of you here. I mean, IBM and Daimler on one stage at the IAA conference talking about the future of mobility. This is quite remarkable, isn't it?
You could say, especially in the last 4 or 5 years or so, the relationship is changing.
Yeah.
In the past, you could say, yes, what do they do? We do cars, they do IT, they provide us with something. Maybe it's hardware, maybe it's software, maybe it's services. But they were here, we were there. Now, with the way the car is developing, tech and auto is kind of merging. So if anything, the relationship has gotten a lot closer over the last 4 or 5 years.
Yes. You agree, of course.
Well, yeah, you know, it's funny when I thought about that, I thought, well, we have a past, a present, and a future together. And just as Ola said, and as I think about the current work, as you were describing it, the work we did together on Car2Go, and now, moving that to the cloud. So today, all the work around cloud, but the future, I give Daimler lots of credit. They're also working on things like the quantum computing. And doing some great work experimentation with things like battery materials.
Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Automotive. Die Automobilindustrie ist eine Industrie, mit der sich IBM ja schon lange, lange Jahre beschäftigt. Und gerade auch hier in Deutschland haben wir mit den Playern der Automobilindustrie sehr enge Beziehungen, stehen in ständigem Austausch. Wie Ola Källenius und Eugenio Ometti gesagt haben, verändert sich die Automobilindustrie dramatisch. Und das ganze Thema ist noch akuter geworden durch die Covid-19-Pandemie. Der Veränderungsprozess wird nochmal katalysiert werden. Und genau darüber spreche ich mit zwei Kennern der Szene. Ich darf Professor Ferdinand Dudenhöffer ganz herzlich begrüßen. Er ist der deutsche Experte für die Automobilindustrie. Und ich freue mich auch, dass Dirk Wollschläger von der IBM, mein Kollege, dabei ist. Dirk verantwortet als General Manager das weltweite Business der IBM in der Automobilindustrie. Er ist auch maßgeblich an der Studie des IBM Institutes for Business Value, Automotive 2030, Racing Toward the Digital Future, beteiligt, die ich Ihnen, die ich euch ganz herzlich ans Herz legen möchte. Also zwei fachliche Schwergewichte, die heute dabei sind. Es wird sicherlich spannend werden. Nochmal herzlich willkommen an euch beide, an Sie beide. Herr Professor Dudenhöffer, wie schon erwähnt, die Automobilindustrie war und ist im Wandel. Wir haben es ja auch in dem Vorspann schon gehört. Nun ist die Covid-19-Krise uns quasi noch dazwischen gekommen und der Automobilsektor ist sehr, sehr stark betroffen. Das zeigt sich auch an den Verkaufszahlen, die im Mai und April dramatisch zurückgegangen sind. Wie beurteilen Sie die Situation?
Ja, die Situation ist sehr, sehr schwer und was bisher gemacht worden ist, war nicht sehr hilfreich, jedenfalls in Deutschland im politischen Raum. Ich glaube, heute stellt der Sachverständigenrat für die wirtschaftlichen Fragen auch wieder so eine neue Prognose vor. Alle 3 Tage macht man mittlerweile eine neue Prognose. Man hat von diesem schnellen V gesprochen. Also morgen früh ist die Krise wieder vorbei und alles ist in Ordnung. Man hat sich total getäuscht. Man fällt sehr stark nach unten im Sozialprodukt. Wir sehen die Märkte wie Italien oder England oder Frankreich tun sich sehr, sehr schwer. Deshalb hat man ein Konjunkturprogramm aufgelegt, ein großes Konjunkturprogramm, was aber mehr ein Sozialprogramm ist statt ein Konjunkturprogramm. Das, was wir jetzt bräuchten, wäre Nachfrage, große Nachfrage. Und diese Nachfrage kann eigentlich nur von privaten Kunden kommen, denn Firmen investieren in der heutigen Zeit nicht und der Export ist äußerst schwer. Das sieht man an den Märkten, zum Beispiel im europäischen Umfeld, die sehr stark von Corona betroffen sind. Man hätte also jetzt ein starkes Konjunkturprogramm aller Frankreich oder ähnlichen Ländern machen können, dass man alle Fahrzeuge finanziert oder unterstützt oder subventioniert, dass diejenigen, die ängstlich sind vor der Zukunft, Anreize kriegen, nochmal drüber nachzudenken, jetzt sich ein Auto zu kaufen. Das hat man nicht gemacht. 2,5% Mehrwertsteuersenkung, wenn man es von oben nimmt, sind eigentlich gar nichts, was man da zu sehen hat. Deshalb fahren wir immer tiefer in die Krise und wir müssen schauen, wie sich die Autobauer da stabilisieren können.
Dirk, die Situation ist sehr, sehr ernst. Was soll denn aus deiner Perspektive die Automobilindustrie tun?
Ja, zunächst mal kann ich die Einschätzung von Professor Dudenhöfer hier total unterstützen und sehe das genauso dramatisch. Ich hab seinerzeit unseren Kunden Daimler betreut, während der Finanzkrise als globaler Managing Director. Und das war im Vergleich zu dem, was wir heute sehen, war das ein Spaziergang. Professor Dudenhöfer hat es eben angesprochen, Märkte wie Italien, UK besonders betroffen. UK, muss man ja vorstellen, im April -97% im Absatz der Fahrzeuge, das ist unvorstellbar. Ja? Gleichzeitig muss man sehen, gibt es aber auch Hersteller dort, die Frontrunner sind, also im April war das meistverkaufte Fahrzeug der Tesla Model 3. Und zwar deswegen, weil Tesla kein traditionelles Händlermodell fährt, sondern nur mit Online-Sales arbeitet. Und Tesla hat sich auch darum gekümmert, dass man im Rahmen der Covid-19-Krise auch eine Touchless-Delivery aufbaut. Das ist auch dramatisch. Und wie schwer wirklich die traditionellen OEMs auf solche Situationen vorbereitet sind. Und hier müsste auch noch mehr investiert werden.
Ja, Touchless Delivery ist so ein Stichwort, was ein wichtiges Stichwort ist, weil die klassischen Autobauer alle mit ihren normalen Händlersystemen noch zusammenarbeiten, zu 100%, wenn man so will, zusammenarbeiten. Und da war ja Lockdown, da wird es sehr schwer werden in der Zukunft. Außerdem gehen die Leute mit Masken ungern schöne Dinge einkaufen. Also das ist ein Thema, wo man schauen muss, wo man das, was Amazon heute macht. Amazon verändert unsere Welt. Amazon verändert dramatisch unsere Großstädte. Dass die Menschen anderes Einkaufsverhalten, Konsumverhalten zeigen, das wird im Autobereich Stück für Stück eine Rolle spielen. Heute ist man mit einigen Start-ups dabei, die neue Produkte, die im Prinzip ideal sind für so eine neue Welt zu launchen, in den Markt zu bringen. Es sind Startups wie Like to Drive oder Cluno, zum Teil auch Sixt. Man nennt es Car-Abos. Also man versucht es in der heutigen Zeit, erstens das digital zu machen. Sie können ein Auto sehr schnell aussuchen, auf dem Handy aussuchen, wenn Sie eine Monatsrate haben und diese Monatsrate komplett alles umfasst und der Vertragszeitraum 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate oder 24 oder 36 Monate ist, also überschaubar, wenn Sie auch die Möglichkeiten haben, auch noch zu wechseln, dann brauchen Sie dieses Klassische nicht. Ich gehe ins Autohaus, ich habe meinen Gebrauchtwagen dabei, der muss bewertet werden. Dann gehe ich zu verschiedenen Händlern und hole mir unterschiedliche Angebote ein. Dann mache ich eine Probefahrt mit dem Fahrzeug, gucke, dass die Sitze auch alle wunderschön sind. Das braucht man alles immer weniger und Elon Musk hat gezeigt, dass man es eigentlich überhaupt nicht braucht, denn er verkauft fast nur online. Also das Instrument in der Krise kann sein, sich selbst zum Teil wieder aus dem Sumpf zu ziehen, an den Haaren, indem man versucht, mit neuen Produkten und mit neuen Systemen, mit der Digitalisierung der Vertriebsprozesse schneller nach vorne zu gehen. Die Autobauer sind in der Regel langsamer. Die Startups zeigen, wie das geht. Cluno oder Like2Drive, Fleetpool sind alles Unternehmen, die das derzeit machen. Also Carabo ist ein ganz großes Thema. Eine Rate für das Fahrzeug im Monat, alles komplett mit beinhaltet, außer Treibstoff. Einige bieten jetzt sogar schon an, wenn es Elektroautos sind, den Strom noch inklusive zu liefern für eine feste Kilometerzahl. Und das erlaubt auch den Kunden dieses ökonomische Risiko, was man heute hat, so ein Stückchen abzunehmen. Wer heute einen Neuwagen für 60.000 Euro kauft, der legt sich mit seinen Budgets für längere Zeit fest. Bei Carabos ist das Risiko, dass man in einer langen Bindung drin ist, fast null. Von daher bietet Carabo die Möglichkeit, das Autoabo die Möglichkeit, Dinge zu tun, ohne langfristig mit großen Belastungen arbeiten zu müssen. Das heißt, heutiges Risiko oder heutige Risikoeinschätzungen im Prinzip über Bord zu werfen. Das ist ein ganz großes Thema und dieses Thema ist natürlich für das, was jetzt passiert, für die Elektroauto, für das Ausrollen der Elektroautos unendlich wichtig, denn alle, die 50 Jahre Verbrenner gefahren sind, sind natürlich vorsichtig, wenn sie in ein Elektroauto einsteigen.
Ja, und wir haben eine Befragung durchgeführt in den USA mit 30.000 Consumern. Ich habe es hier vor mir liegen. COVID-19 Impact on Personal Mobility and Vehicle Purchasing in the US. Das bestätigt genau das, was Sie sagen. Ich glaube, es ist nicht nur der punktuelle Effekt jetzt gewesen während des Lockdowns, sondern wir haben ja gefragt, wie würden Sie hier zukünftig Ihr Fahrzeug nutzen? Und immerhin in USA, die ja schon sehr viel Ihr Fahrzeug nutzen, sagen 47%, wir nutzen unser persönliches Fahrzeug noch viel mehr. Das sind natürlich Zahlen, die jetzt aus Gesichtspunkten eher grünen Seite jetzt hier hinsichtlich Carsharing und Nutzung öffentlicher Transport- und Verkehrsmittel nicht so gern gesehen werden. Aber wir müssen den Fakten ins Auge sehen. Dramatisch der Rückgang wird auch sein bei den Carsharing-Modellen, Zipcar, Uber, Lyft etc., weil die Menschen vorsichtig sind, ein Fahrzeug zu sharen. Und wenn ich hier nochmal reinschaue jetzt auf die Covid-Exposure, wenn ich jetzt in Richtung einer neuen Fahrzeugbeschaffung gehe, dann sagen erstmal 21% der Consumer, dass sie überhaupt kein Showroom oder auch kein Testdrive in den nächsten Monaten durchführen wollen. Und aufgrund der Gesamtsituation, der wirtschaftlichen Gesamtsituation und dem Rahmen, den Sie auch beschrieben haben, der Verunsicherung, die gerade im Markt ist, sagen immerhin 47%, dass sie ihr Autokauf um 4 bis 9 beziehungsweise länger noch als 10 Monate verschieben werden. Das ist also schon sehr dramatisch. Also muss die Autoindustrie jetzt was tun, um kurzfristig den Bedarf hier wieder anzukurbeln.
Ja, das sind die Themen, die man sieht. Und dass die Leute Autos lieben, hatten wir gerade eine neue Untersuchung gesehen für Deutschland. Wir haben uns einfach mal die 20 größten Städte von Berlin bis dann weiter nach unten an 20. Position angeschaut und geschaut, wie sich der Fahrzeugbesitz dort verändert hat. Es war ja immer das Thema, in den Großstädten sind die Leute müde am Auto, man will keins mehr haben, man braucht keinen Führerschein, Busse und Bahnen sind da, wozu brauche ich ein eigenes Auto? Das sind die Themen, die immer nach vorne gespielt worden sind. Also, wir nehmen Abschied vom Auto. Wenn man sich jetzt die Fakten anschaut, Deutschland, 20 größte Städte, über 10 Jahre und auch von 19 auf 20, sieht man, dass in München, dass in Berlin, dass in Stuttgart, dass in Hamburg, dass in allen 20 Großstädten der Fahrzeugbestand wieder gestiegen ist und zum Teil deutlich stärker als die Bevölkerung, also die Menschen, die Großstädter, die lieben Autos und deshalb ist es wichtig, dass man Systeme findet, diese Fahrzeuge vernünftig den Menschen zur Verfügung zu stellen. Carabo, Digitalisierung des Vertriebs, das sind genau die Themen, die jetzt gemacht werden müssen. Elon Musk hat es vorgezeichnet, die Startups haben es vorgezeichnet. Es ist wichtig, dass die Autobauer und die Autobanken nicht zu viel Zeit in dem Prozess, in der Corona-Zeit, bei der Corona-Recovery verlieren.
Ja, und ich habe noch einen Vorteil bei den Abos. Wir hatten uns darüber ja neulich schon mal unterhalten. Ich sehe die Möglichkeit für die Hersteller, dass sie zum einen gezielter Modelle in den Markt schieben können, also Fahrzeuge mit geringeren Verbräuchen. Und dass sie natürlich im Abo auch eine andere Bindung mit dem Kunden und einen anderen Kontakt mit dem Kunden laufend vornehmen können und durchführen können. Und das sind natürlich noch Effekte, die auch für so ein Modell sprechen. Sicher werden dort auch Nutzer der Fahrzeuge dann interessiert sein, mal ein anderes Fahrzeug zu nutzen. Ich kann das viel flexibler gestalten. Ist aber auch ein ganz schönes Investment für die OEMs, so eine Flotte aufzubauen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann auch diese Abo-Modelle benutzen für den Zweitmarkt. Und da hat ja nicht gerade die Automobilindustrie wenig Bestand an jungen Gebrauchten. Auch dort bietet das natürlich Möglichkeiten, hier entsprechend Fahrzeuge anzubieten. Aber wie gesagt, es gibt eine Reihe von Vorteilen, stimme ich hinzu, in solche Modelle einzusteigen.
Genau, das, was wir wollten, ja eben sagen, ist genau das Thema, dass man, wenn man es dann macht, nicht überbordet mit Marketing-Gimmicks, sondern dass man Fahrzeuge zu guten Preisstrukturen, und das können durchaus auch Tageszulassungen sein, das können durchaus auch Vorführwagen sein, nicht auf dem Hof stehen lässt, sich platte Reifen stehen lässt, sondern in die Nutzung bringt. Und da ist Car-Abo, und so machen es diese Startups, ein interessantes Instrument, also nicht überbordend mit Marketing, dass man so die eierlegende Mulmilchsau versucht zu generieren, sondern eine vernünftige Art, preiswert, aber auch ohne lange Bindungen und flexibel Fahrzeugnutzung, ohne Eigentümer zu sein, zu ermöglichen.
Lieber Professor Dunhöfer, lieber Dirk, ich könnte noch stundenlang zuhören. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich kann die Aussagen jetzt mit zwei persönlichen Erfahrungen der letzten Tage mal unterstreichen. Meine Frau muss dienstlich jetzt die nächste Woche nach Bremen, und sie hat ein ungutes Gefühl mit dem Autofahren. Also das zeigt auch wieder diese Unsicherheit, die doch da ist gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist sie noch mit der Bahn gefahren. Und ich habe momentan einen Leihwagen, weil an meinem Auto werden Lackarbeiten gerade vorgenommen. Und dort, lieber Dirk, liegt ein großer Zettel: Ich bin desinfiziert worden im Leihwagen.
Also.
Passt hundertprozentig zu den Aussagen. Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick. Vor allem, dass wir mal die Vertriebsseite uns angeschaut haben der Automobilindustrie und nicht nur über Technik reden, sondern auch eben diese essentielle, lebenswichtige Aspekt entsprechend betrachten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf jeden Fall möchte ich Sie auch auf das IT-Ruhr-Symposium am 9. September 2020 aufmerksam machen. Professor Dunhöfer ist da maßgeblich mit beteiligt. Es soll auch einen Keynote-Sprecher namens Dirk Wollschläger dort geben, habe ich gerüchteweise gehört. Also das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Das Thema dort ist KI in der Autoindustrie der Zukunft. Ein Thema, das die gesamte Branche umtreibt. Bevor ich nochmal an Ola Kelenius von der IAA 2019 übergebe, nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide. Hat Freude gemacht. Wir haben ja vor, dass wir im September wieder zusammenkommen. Ich freue mich schon jetzt drauf. Ganz herzlichen Dank und schönen Tag.
Ja, tschüss. Danke.
Certainly one of those additional tools that we didn't have 10 years ago or even 5 years ago, I would argue. And there are some specific fields where it's an absolute must. I mentioned autonomous drive. The amount of data that you have to process to be able to ultimately put a vehicle on the road and let the computer drive and take the human out of the picture. The safety standard that you have to reach there, you need learning algorithms to process that data. If you would do that in any other way, it would probably take 100 years. Mm-hmm. So that's one of the keys, opening a door that will then eventually lead to a whole new business. Maybe the change of transportation as we know it one day, even if it's some years away. But it's even simpler things, like you know it from your smartphone. Sometimes it works, sometimes it doesn't work so good. The phone gets to know you, and it makes suggestions. I get puzzled every now and then about the suggestions that Apple think about me, but maybe I should have a psychoanalysis to deal with that. So in simpler terms, with our infotainment system, it's the same thing. So we now have that, So on the product side, we will use it, but we'll use it to the benefit of the customer. And here is one principle we have made, created our own law, if you will, that don't use AI for the sake of AI. Use AI for the sake of the customer, and be transparent vis-a-vis the customer, how you're using it, why you're using it. And if there are some cases where, especially when we talk about the customer's data, I totally agree with you there, you have to let the customer in a transparent way decide what he or she wants. And then they say yes, and you turn on a feature, and then you provide the use case. So it goes beyond just the AI technology itself. It also goes to how do you apply it, what happens to the data, and how do you create trust, good word, yeah? Trust and transparency vis-a-vis the customer.
Starke Aussagen von Ola Gelenius zum Thema künstliche Intelligenz und Vertrauen. Aussagen, die wir als IBM auch so voll unterschreiben und auch so schon vor einigen Jahren publiziert haben. Bevor ich zu meinen zwei weiteren Gästen, die schon mit den Füßen scharen, überleite, möchte ich noch schnell einen Überblick geben, was wir hier in Deutschland als IBM im Bereich Automotive in den Forschungslabors oder im Watson Center in München entsprechend leisten. Das Stichwort Quantum Computing ist ja schon gefallen, hat Ginni Rometty entsprechend erwähnt. Und darüber spricht jetzt Dirk Wittkopp, der Leiter des IBM-Labors in Böblingen.
Eines der spannendsten Zukunftsthemen in der Informationstechnologie ist Quantum Computing. Viele Jahre, ja Jahrzehnte wurde an der Theorie gearbeitet. Erst vor wenigen Jahren ist es gelungen, sogenannte Quantum Bits technisch zu realisieren. Als IBM sind wir besonders stolz darauf, bereits im Jahr 2016 den ersten durchgehend verfügbaren Quantum Computer gebaut zu haben. Worum geht es? Quantencomputer arbeiten grundlegend anders als unsere gewohnte IT. Quantum Bits nutzen Effekte der Quantenphysik und können damit nicht nur den Wert 0 oder 1, sondern beliebig viele Zwischenwerte darstellen. Zudem können Quantum Bits einen weiteren Effekt nutzen. Indem man sie verkoppelt, können sie für eine Rechenoperation parallel angesprochen werden. Aus diesen Eigenschaften ergibt sich eine Rechenleistung, die prinzipiell exponentiell mit der Anzahl der Quantum Bits steigt. Deshalb bieten sich vor allem Anwendungsfelder an, in denen Probleme mit einer großen Anzahl Variablen zu berechnen sind und der Rechenaufwand exponentiell mit dieser Anzahl steigt. Derartige Aufgaben werden selbst mit niedriger Komplexität für herkömmliche IT schnell unberechenbar und können heute nur mit Näherungsverfahren abgeschätzt werden. Als Beispiel kann man das sogenannte Problem des handlungsreisenden Traveling Salesman anführen, für den der optimale Weg von A nach B über x verschiedene Stationen zu finden ist. Schon bei nur 15 Stationen sind 43 Milliarden Wege zu vergleichen, bei 18 Stationen sind es unglaubliche 177 Billionen. Diese Aufgabenstellungen sind in der Realität erstaunlich reichlich vorhanden, zum Beispiel für Optimierungsaufgaben in der Logistik und im Finanzwesen, aber vor allem auch in Materialwissenschaften und Chemie, wo es gilt, physische Elemente in all ihrer Komplexität zu simulieren. Natürlich stehen wir noch sehr am Anfang dieser neuen Technologie. Es gilt zum Beispiel, die Anzahl der Quantum Bits signifikant zu erhöhen und ihre Stabilität zu verbessern. Aber die Entwicklung verläuft relativ schnell. Seit den ersten Systemen im Jahr 2016 mit 5 Quantum Bits haben wir inzwischen Systeme mit 53 Quantum Bits im Einsatz und dabei die Rechenleistung jedes Jahr verdoppelt. Heutige Systeme sind zwar noch Forschungstechnologie und noch nicht bereit für den allgemeinen Einsatz, aber wir sehen die breitere Verwendung in greifbarer Nähe rücken. Für potenzielle Anwender kommt es jetzt darauf an, ein Verständnis für das Potenzial zu entwickeln und mögliche Anwendungsfelder zu erforschen und natürlich Experten auszubilden. Um das zu unterstützen, haben wir bereits im Jahr 2016 das IBM Q-Network gegründet und das erste System über die Cloud für Forschung und Lehre frei zur Verfügung gestellt. Diese Möglichkeit wurde weltweit sehr stark angenommen. Darüber hinaus bieten wir interessierten Firmen als IBM Q-Partner besonderen Zugriff auf unsere Technologien und Wissen. Den Premium-Partnern stellen wir jeweils unsere neuesten Spitzensysteme zur Verfügung. Inzwischen haben wir weit über 100 Partner im Netzwerk, die die Technologie für sich testen und Erfahrungen untereinander austauschen. Um noch mehr Interessenten zu erreichen, haben wir besondere Partner als IBM Q-Hubs gewonnen, die jeweils ein eigenes lokales Netzwerk aufbauen. Einer der neuesten und größten Partner ist die Fraunhofer Gesellschaft bei uns in Deutschland, die zudem ab nächsten Jahr das weltweit erste IBM-Q-System außerhalb der USA in Deutschland, genauer bei Stuttgart, betreiben wird. In Deutschland und Europa ist unser erster Partner aus der Automotive-Industrie die Firma Daimler. Und überhaupt der erste Partner für Quantum-Technologie in Europa insgesamt. Gerade für die Automotive-Industrie mit ihren Herausforderungen, Material und Logistik ist Quantum Computing eine wichtige Zukunftstechnologie und kann sich als wirklicher Wettbewerbsvorteil herausstellen. In unserer Zusammenarbeit mit Daimler hat sich gerade Chemie und hier insbesondere die Batteriechemie als vielversprechendes Feld erwiesen. Als Leiter der deutschen IBM R&D-Organisation, die übrigens Teile des IBMQ vor Ort in Böblingen entwickelt, freue ich mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit der Industrie und vor allem auch mit Daimler und wünsche allen Teams viel Erfolg auf dem faszinierenden Weg mit Quantum Computing von der Forschung in die Praxis.
Die Automobilbranche ist eine sehr wichtige Branche für Deutschland und eine, die sich mitten in einem dramatischen Umbruch befindet. Auch wenn man sich die Zahlen für 2030 anschaut, ich habe extra welche mitgebracht, so bis zu 15% der verkauften Autos könnten voll autonom fahren. 90% der Innovationen im Fahrzeug kommen durch Softwareinnovationen zustande und die Lines of Code werden 100-mal so viel sein wie heute. Bis zu 26% der gefahrenen Kilometer werden mit Carsharing zurückgelegt. Und wenn wir auf uns als Person schauen, wir werden bis zu 15 Connected Devices besitzen. Das heißt, Innovation rund um Mobilität und Connected Vehicle und damit auch die Automobilbranche sind auch ein sehr wichtiges Thema für uns hier im IBM Watson Center Munich. Und wir nutzen Technologien wie Internet of Things, künstliche Intelligenz, Security, mobile Technologien, um entlang der Fertigungskette, entlang der Lieferketten, aber auch an Lösungen fürs Fahrzeug gemeinsam mit unseren Kunden zu arbeiten. Das heißt, wir entwickeln neue Ideen, wir entwickeln dann die ersten Prototypen und wir skalieren auch gemeinsam mit unseren Kunden hier im Center diese Lösungen für die Produktion. Die Showcases, die wir hier im Center zeigen und entwickeln, repräsentieren natürlich die Innovation, von der ich eben gesprochen habe. Wir haben zum Beispiel aus dem Fertigungsumfeld den sogenannten Intelligent Automotive Manufacturing Advisor, der zum einen dabei unterstützen kann, die Produktion zu optimieren, zum Beispiel mithilfe von Sensorik und Machine Learning, zum anderen aber auch zum Beispiel mithilfe von Augmented Reality bei der Fehlersuche zu unterstützen. Zum zweiten arbeiten wir mit visueller Inspektion, zum Beispiel in der Qualitätssicherung von Fahrzeugteilen. Und wir arbeiten auch mit visueller Inspektion und Sensorik, um die Sicherheit von den Mitarbeitenden in der Produktionsstraße zu erhöhen. Weiterhin arbeiten wir natürlich auch an Lösungen im Fahrzeug. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Machine Learning Lösungen, um das Fahrverhalten zu optimieren, gerade wichtig auch im Bereich autonomes Fahren. Wir haben hier gemeinsam mit einem Kunden im Center einen sogenannten CO2-Advisor gebaut, der möglichst CO2-effizientes Fahren ermöglicht. Und wir haben einen virtuellen Assistenten gebaut, auch mit Augmented Reality, Ask Mercedes. Passt, glaube ich, ganz gut zum heutigen Thema. Das ist ein digitales Handbuch für einen Mercedes, sodass ich als Fahrer, als Fahrerin nicht mehr das Handbuch wälzen muss, sondern eben mithilfe dieses Assistenten die besten Anleitungen bekomme und Informationen über verschiedene Funktionen. Das heißt, wir sind hier mit Innovation rund um Mobilität und im Fahrzeug ganz vorne mit dabei im Center.
Ja, das war Andrea Martin, die Chefin des Watson Centers in München. Sie hat uns jetzt die Vorlage gegeben, Ask Mercedes. Darum geht es nicht nur in dem Gespräch, das wir jetzt hören, mit zwei Protagonisten, die wir schon ganz zu Beginn gesehen haben. Ich begrüße ganz herzlich Sascha Pallenberg vom Daimler, dort Head of Digital Transformation. Sascha, du bist aus Taiwan zugeschaltet, also wir haben heute wirklich eine weltweite Schalte und ich freue mich, dass Salvatore Romeo aus dem Account-Team, dem Kundenteam der IBM für Daimler mit dabei ist. Der hat sich nicht nehmen lassen, hat sich in den Daimler reingesetzt. Ich grüße euch ganz herzlich.
Hallo Stefan, schön da zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben vor 2 Jahren auf der CeBIT ja schon über Ask Mercedes gesprochen, ein sehr, sehr spannendes Projekt, seitdem ist ja ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen. Ask Mercedes zeigt, wie eine User Experience im digitalen Zeitalter aussehen kann. Sascha, welche neuen intelligenten Möglichkeiten müssen wir denn den Fahrerinnen und Fahrern in der Zukunft bieten und welche Technologien werden aus deiner, aus eurer Warte dafür benötigt?
Nun, wenn man sich die Entwicklung im Auto und der Interaktion im Auto, also zwischen der Userin und der Maschine über die letzten 50, 60 Jahre anschaut, dann hat sich da eigentlich nicht großartig viel getan. Aber was jetzt natürlich passiert und da natürlich auch insbesondere in Zusammenarbeit mit IBM, wir sehen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Technologie, die die Art und Weise des Anwendungsszenarios, wie ich mit dem Fahrzeug interagiere, glaube ich, auf eine völlig neue Ebene hievt. Und das ist ganz klar der Voice oder der Sprachassistent. Ich glaube, wir waren alle sehr begeistert, als die ersten Sprachassistenten in den Consumer Electronic Markt kamen über unsere Smartphones. Und die ersten 2, 3 Wochen haben wir alle wie verrückt ausprobiert und haben Siri, Cortana und den Google Assistant oder die Alexa gefragt, hey, sag mir doch mal, wie lang ist die Golden Gate Bridge? Und alle unsere Freunde fanden das ganz toll, dass auf einmal Antworten rauskamen. Und dann hört das so ein bisschen auf, ja? Also dieses Anwendungsszenario war im Grunde genommen ein Entdecken der Möglichkeiten, zu sehen, was haben die verschiedenen Firmen für Knowledge-Graphen uns zu bieten, welche Informationen können sie uns abliefern. Aber dann hörte das so ein bisschen auf. Niemand lief auf einmal draußen rum und hat kontinuierlich sein Smartphone irgendetwas gefragt. Und genau das ist im Auto etwas anderes. Und das sehen wir natürlich auch im Smart Home. Wenn man sich mal überlegt, wie die smarten Speaker in den letzten 2 Jahren an Marktanteilen gewonnen haben. Im Auto haben wir sehr spezielles, sehr spitzes Anwendungsszenario. Plus ich störe niemanden draußen in meiner Umgebung. Ich bin ja für mich in einem eigenen Raum. Und da die Möglichkeit zu haben, einen Sprachassistenten zusätzliche Informationen abrufen zu können, ohne die Hände vom Lenkrad zu bewegen, ist nicht nur ein zusätzlicher Service, den wir unseren Kundinnen bieten können, sondern vor allen Dingen halte ich es auch für eine ganz, ganz starke Erhöhung der Fahrsicherheit.
Da kann ich nur zustimmen, Sascha, das ist auch meine Wahrnehmung gerade im Auto, dass ich dort am meisten die Sprachassistenten benutze. Zu Hause eingeschränkt, unterwegs eigentlich gar nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich störe die Leute. Salvatore, das Projekt ist ja eine Zeit lang gelaufen. Wie hast du denn die Zusammenarbeit zwischen dem Daimler und IBM wahrgenommen? Wie konnten die Ideen realisiert werden? Wie ist man vorangekommen? Wie war deine generelle Erfahrung in diesem Projekt?
Gerne, Stefan. Ja, also nochmal Hallo von meiner Seite. Und Sascha, heute sitze ich leider alleine im Fahrzeug. Zur CeBIT-Zeit konnten wir noch zu zweit sitzen, aber das holen wir sicherlich nach. Die Zusammenarbeit, ich denke, das merkt man natürlich auch in der Kommunikation, beispielsweise mit Sascha, die war zum einen immer auf Augenhöhe und auch, denke ich, sehr, sehr produktiv. Und ich denke, das zeichnet auch eine gute Zusammenarbeit aus, wenn man schnell, gerade in dieser neuen Welt, Dinge an den Markt bringen möchte. Ich denke, da sind 3 Kriterien äußerst wichtig. A ist erstmal wichtig, dass man alles userzentrisch fokussiert und auch gestaltet. Das heißt, von der Idee bis zur Umsetzung muss man immer den User, den End-User im Auge behalten. Bedeutet, wenn ich eine App entwickle wie Ars Mercedes, ist es nicht damit getan, einfach die App zu entwickeln, sondern man muss sich wirklich Gedanken machen, für was nutze ich so eine Applikation? Weil wie Sascha sagt, oft haben wir gesehen, dass Applikationen, und ich meine, Apple hat ja gestern in der Keynote das sehr, sehr gut gezeigt, es gibt Millionen, wenn nicht bald Milliarden von Applikationen auf dem Smartphone. Und die Frage ist ja, welche nutze ich tatsächlich? Und aus diesem Grund ist die User Experience und User Perspektive, die mir eine individuelle, aber auch personalisierte als auch intelligente User Experience bieten soll, kriegsentscheidend, um erfolgreich zu sein, egal mit welcher Applikation man geht. Und speziell bei Ask Mercedes haben wir das in den Vordergrund gestellt. Aber auch die Zusammenarbeit, denke ich, war ausgezeichnet im Sinne von schnell Dinge auf dem Test erproben, auf dem Feld erproben, um zu schauen, kommt überhaupt die Applikation gut an, welche Verbesserungen sind notwendig und was können wir gemeinsam weiteres tun, um die Applikation auch dementsprechend zu vermarkten und die Userzahlen nach oben zu pushen. Und das ist, denke ich, das alles in einem sind die Erfolgskriterien gewesen, die auch die Zusammenarbeit zwischen Daimler und IBM ausgezeichnet haben.
Ask Mercedes ist ja ein sehr schönes Beispiel, Sascha, für einen digitalen Assistenten. Aber im Auto wird ja noch mehr KI noch mehr Artificial Intelligence in Zukunft zu sehen sein. Davon gehen wir aus. Was sind denn eure Vorstellungen? Was sind denn deine Vorstellungen? Was hättet ihr denn noch gerne im Daimler, im Mercedes drin?
Nun, wenn wir, ich denke, mein Chef Ola Källenius hat das ja ganz wunderbar in dem ersten und zweiten Einspieler beschrieben. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip ist ganz einfach zu sehen, was wollen wir mit KI überhaupt machen. KI um der KI willen wird uns nicht weiterbringen, weil dann habe ich nur letztendlich irgendwelche MeToo-Produkte im Auto, die sämtliche Mitbewerber wahrscheinlich auch anbieten. Innovationsvorsprünge kann ich dadurch mehr oder weniger nicht herausarbeiten und herausentwickeln. Die Kombination von KI und mit intelligenten Sensoren und mit der entsprechenden Computing-Performance, an der wir mit vielen verschiedenen Partnern, unter anderem natürlich auch mit der IBM, arbeiten, wird uns in Zukunft natürlich auch erlauben, die Fahrassistenzsysteme, die heute schon in unseren Fahrzeugen verbaut sind, dann letztendlich in den Bereich heben, die wir dann unter Level 4 oder Level 5 automatisiertes, teilautomatisiertes und letztendlich auch vollautomatisiertes Fahren fallen lassen können. Das ist in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen, so denke ich, sondern in vielen Augen ganz klar wiederum ein Sicherheitsaspekt. Ich glaube letztendlich Technologien, und damit möchte ich wirklich nicht nur KI ins Zentrum stellen, haben vor allen Dingen einen Antrieb oder die Entwicklung selbiger. Unser Leben, die Art und Weise, wie wir mit Dingen, wie wir mit Informationen umgehen, wie sich unser Leben definiert, zu verbessern. Ich komme jetzt ganz klar mit diesem Buzzword des userzentrischen Ansatzes daher, aber letztendlich geht es darum. Wir müssen zusehen, dass die Anwendungen, die wir in unsere Fahrzeuge packen, entsprechend optimal und auch in all ihrer Individualität und ihrer Personalisierbarkeit auf unsere Kundinnen zugeschnitten sind. Da sind Sprachassistenten natürlich ein ganz, ganz wunderbarer Anfang. Der allererste Einspieler, wo ich damals die Chance hatte, bei euch am Stand auf der CeBIT zu sein, wo wir uns darüber unterhalten haben, was das denn bedeutet, wenn ein Assistent persönlich wird, wenn über die Zeit mehr von mir lernt, wie gesagt, meine Stimme besser deuten kann, damit auch meine Stimmungslagen. Und natürlich auch, wir leben im Zeitalter des Kontexts, den entsprechenden Kontext herstellen kann, um zu wissen, welche Informationen denn jetzt wichtig sind. Ich glaube, die Personalisierbarkeit von Prozessen wird durch AI, durch KI ein völlig neues Momentum, eine völlig neue Dynamik erleben. Und das ist letztendlich das, was wir alle wollen. Und das ist letztendlich auch das, was diese individualisierte Mobilität der Zukunft definiert und wie das Auto als ja, Plattform und Mobile Device der Zukunft wahrnehmbar sein wird.
Das Auto als Mobile Device, du hast vor 2 Jahren gesagt, das Auto, das autonom fahren kann und mit Sensoren ausgestattet ist, um das eben entsprechend tun zu können. Dafür braucht man natürlich eine Menge Technologie, damit es wirklich funzt, damit es das tut. Salvatore, was sind denn aus deiner Sicht die technologischen Komponenten, auf die wir gucken müssen, wenn wir jetzt die nächste Welle des Autos, des autonomen Fahrzeugs in irgendeiner nahen oder mehr oder weniger nahen Zukunft sehen wollen? Was brauchen wir da?
Ja, ich denke, Sascha hat es gut zusammengefasst, auch wenn es ein Buzzword ist, es ist tatsächlich die Wahrheit, dass die User je mehr ich den User in den Vordergrund stelle, desto besser kann ich meine Produkte oder meine Service, aber natürlich den Datenschutz der Kunden, die wir einhalten müssen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig zu unterscheiden, welche Daten sind zwingend notwendig, welche Daten ist ein Kunde bereit, auch freizugeben. Und ich denke, da muss der Mehrwert natürlich für den Nutzer und für den Kunden auch ganz klar deutlich erkennbar sein. Und deshalb technologisch gesehen ist es, denke ich, wichtig, dass man zum einen Daten auch auf dem Device verarbeiten kann, das heißt auch mit sowas wie Core Machine Learning Algorithmen. Wir sprechen da auch oft von Edge Power oder Edge.
Ich unterbreche dich jetzt ungern, aber dein Ton ist gerade sehr, sehr schlecht. Ich glaube, er hört mich nicht. Machst du einen Refresh auf deinem Browser?
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was dazu. Bitte, Sascha. Ganz kurz da was zu sagen, bis Salvatore seinen Browser richtet. Er hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen und der wird oft in dieser Diskussion vernachlässigt. Und das ist ganz einfach die Datensicherheit. Wo liegen die Daten? Wie gehen wir mit den Daten unseren Kunden um? Und für mich nach wie vor der wichtigste Standard, all das kann immer nur Opt-in sein und das machen wir auch. Unsere Kunden werden entsprechend aufgeklärt. Es ist nicht so, dass sie defaultmäßig irgendwelche Services abonniert haben und wo sie ihre persönlichen Daten entsprechend von Hause aus hinterlassen, sondern sie müssen wirklich proaktiv hier tätig werden und sich für entsprechende Services entscheiden. Das Auto der Zukunft und das selbstfahrende Auto der Zukunft, das Auto der Zukunft, was, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, als Mobile Device definiert wird, wird mit Abstand das performanteste Gadget sein, was wir in Haushalten finden können. Es wird mehr Performance haben als jeder Desktop-PC. Es wird mehr Performance haben als jedes Smartphone, jedes Tablet sowieso. Also, und es wird vor allen Dingen diese Performance benötigen, weil es entsprechende Datenmengen verarbeiten muss. Ja, um ein autonomes Fahrzeug der Zukunft wirklich navigieren zu können, autonom, vollautomatisiert auf Straßen fahren lassen zu können, braucht es eine immense Rechenperformance. Hat sich wahnsinnig geändert. Für mich ist immer noch ein ganz, ganz wunderbares Beispiel das sogenannte Project Prometheus. Das war ein Projekt, was damals Daimler zusammen mit der Uni Aachen gestartet hat, das 1986 schon mit einem Lieferwagen auf den deutschen Autobahnen vollautonom unterwegs war. Aber wenn man sich die Technologie von damals anschaut, übrigens waren die Autobahnen komplett leer gewesen. Ja, und heute sehen wir Fahrzeuge, wir haben das im Jahre 2013, 2014, meine ich, war es gewesen, mit der sogenannten Bertha-Benz-Fahrt schon einmal gezeigt, wo wir diese historische Fahrt, die Bertha-Benz mit dem allerersten Motorwagen damals getätigt hat, voll autonom nachgefahren sind. Das sind völlig andere Anforderungen. Das sind Kreisverkehre, das sind natürlich Szenarien, die sich innerorts abspielen, wo Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer entsprechend auch berechnet, vorausgeahnt werden muss, erkannt werden müssen, Straßenschilder, Geschwindigkeitsbegrenzung etc. pp. Da wird eine ganze Menge an Daten verarbeitet. Umso wichtiger ist genau das, was Salvatore gerade gesagt hat, dass die Datensicherheit hier wirklich einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und ich denke, das hat es für beide Partner hier.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man sieht, wir sind wirklich live. Und da passieren eben solche Dinge, dass auch meine Leitung zusammenbricht. Bitte das zu entschuldigen, ist manchmal nicht zu vermeiden. Sascha, du hast ja auch sehr schön gesagt, das Auto als das leistungsfähige Mobile Device. Das ist ja die Hardware-Seite der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite lesen wir auch immer mehr, dass die Automobilhersteller, auch ihr beim Daimler, darüber nachdenken, auch die Software-Seite viel, viel stärker in den Fokus zu nehmen, sie vielleicht die Software viel mehr zu ownen und das eben nicht einer Apple, einer Google oder einem anderen Betriebssystemhersteller zu überlassen. Was sind denn dort die strategischen Weichenstellungen, die beim Daimler gestellt werden?
Ja, du sprichst das völlig richtig an. Wir müssen sehen, dass das Automobil der Zukunft in meinen Augen zumindest ganz klar auch in Richtung Services und damit letztendlich in Richtung Plattformökonomie fährt. Und das sind ja mit die großen Treiber, wenn wir uns den Erfolg von Apple mit iOS und von Google mit Android anschauen. Das sind die großen Treiber für den Erfolg dieser beiden Companies. Ja, Salvatore hat es gerade angesprochen. Ja, es gibt de facto mittlerweile Milliarden Apps im App Store, im Google Play Store. Ja, und das sind die großen Umsatztreiber und letztendlich auch die großen Gewinne machen. Wenn man sich anschaut, was Firmen wie Apple und Google für eine Profitmarge haben, insbesondere nehmen wir mal das iPhone als Beispiel. Das allererste iPhone hat eine Profitmarge von 59% gehabt. Mittlerweile hat es Apple optimiert in Richtung 69%. Wenn man dies vergleicht mit den Margen in der Automobilindustrie, dann ist das letztendlich eine ganz andere Welt. Und das ist nur die Hardware-Seite. Denn im Laufe eines Lebens, im Laufe eines Nutzerlebens mit diesem iPhones, insbesondere wenn ich Teil dieses Ökosystems werde und vor allen Dingen, wie man auch darin, naja, ich würde mal sagen, ein wenig verhaftet wird. Ich nenne wieder so ganz gern das digitale Stockholm-Syndrom, weil wenige User, wenn sie 5, 6, 7 Jahre in einer von den Welten sich bewegt haben und dort auch ein entsprechendes Portfolio an Services und Apps natürlich entsprechend gekauft haben, switchen relativ selten rüber. Und ich glaube, genau das ist diese Erfolgsstory, die wir von Google und von Apple erlernen können und die sich auch die Automobilindustrie nicht nur genau angucken muss, sondern sich sehr, sehr genau anschaut. Ich glaube, wenn wir uns ansehen, wie auf einem 500-Euro-Device, also ein Android-Phone oder ein Einsteiger-iPhone, 99-Cent-Apps verkauft werden und vor allen Dingen in welcher Anzahl, dann kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn zum Beispiel in der Premium-Klasse, wo wir dann eher über Devices mit den entsprechenden Rädern drunter von 40.000, 50.000 Euro sprechen, was für ein Potenzial da herrscht für entsprechende Anwendungen, für entsprechende Apps und was übrigens auch für ein Potenzial da herrscht für Third-Party-Developer, eine völlig neue Entwickler-Community da draußen anzusprechen, die auf einmal die Möglichkeiten haben, hier ganz andere Apps zu entwickeln, ganz andere Services anzubieten, natürlich auch entsprechend die OEMs, die diese Services anbieten können. Ich glaube, wir sind noch ganz, ganz am Anfang dessen, was da auf uns zukommen wird für die Gesamtbranche. Und ich halte das letztendlich für eine extrem spannende Entwicklung, weil sie ist zwar ähnlich wie die Plattformökonomie der besagten großen Player, aber letztendlich spielt sie sich in einem anderen Markt, in einem anderen Anwendungsszenario und auf einem ganz anderen Preislevel ab. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten.
Ja, lieben Dank, Sascha, für die Schilderung. Salvatore, ich hoffe, du bist wieder online und es funktioniert wieder. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ja. Wir als IBM wollen natürlich hier auch an dem Business entsprechend teilhaben, wollen an den Entwicklungen teilhaben, wollen auch den Daimler entsprechend unterstützen und dort partnern. Was sind denn die Angebote, die Offerings, die wir als IBM sowohl von der Softwareseite wie auch von der Expertise her dort machen können? Gerade auch in der Zeit, wo es um Geschwindigkeit geht, wo ja auch Apps, Sascha hat es ja sehr schön geschildert, sehr schnell umgesetzt werden müssen, sehr schnell neue Versionen, Erweiterungen, Bugs rausgemacht werden müssen. Was sind da deine Gedanken?
Ja, ich denke, das Thema Ökosystem ist ein ganz äußerst spannendes. Ja. Und so wie ich es verstanden habe, hat ja Daimler sich den Kampf angenommen gegen diese großen Googles und Apples dieser Welt. Und es wird aus meiner Sicht ein spannender Kampf, aber auch ein essentieller Kampf, denn ich denke, das Ökosystem gewinnt am Ende des Tages. Und wir als IBM sehen da zwei, sage ich mal, wesentliche Charakteristiken in diesem Zusammenhang. Erstens, für ein Ökosystem muss man natürlich die breite Masse gewinnen. Und wie gewinnt man die breite Masse? Durch den Ansatz von offenen Technologien, aber auch, sage ich mal, von Open Standards. Und das haben wir in unserer Strategie, denke ich, sehr gut untermauert, auch durch die Akquisition von Red Hat für 34 Milliarden Dollar. Und das ist aus meiner Sicht die Basis, um auch eine gewisse Entwickler-Community zu bekommen. Denn diese tollen Dienste und diese tollen Apps, aber auch die Dienste im Fahrzeug, die sich ständig verändern werden und Software wird auf jeden Fall 90% der Differenzierung in einem Fahrzeug der Zukunft ausmachen. Das muss natürlich von Entwicklern auch dementsprechend entwickelt werden. Und dafür muss man eine Entwicklermasse gewinnen und offene Standards und offene Ökosysteme helfen dabei. Auf der anderen Seite natürlich muss man immer wieder unterscheiden in, was gebe ich sozusagen nach außen und was mache ich in-house. Und da haben wir als IBM natürlich auch einen ganz klaren Ansatz in unserem B2B-Ansatz mit der IBM Garage, wo wir genau Unternehmen wie Daimler schnell unterstützen, Dienste auf dem Markt zu testen, auf dem Feld, wie am Beispiel von Ask Mercedes, und dann Services, die erfolgsversprechend sind, auch im Markt auszurollen für eine breitere Masse. Und mit der IBM Garage machen wir das wirklich an einem Co-Creation und Co-Location Ansatz. Co-Location natürlich in Zeiten von Covid jetzt eher remote. Aber was ich damit sagen will, ist in der Zusammenarbeit von der Idee bis zum MVP und bis zur Umsetzung. Und das ist aus meiner Sicht, das sind die zwei Charakteristiken, offene Standards und schnelle Vertestung und Umsetzung, die eine IBM in Zusammenarbeit mit großen OEMs wie eine Daimler auch auszeichnen und wo die Strategie aus meiner Sicht hingehen wird.
Also ich habe das Gefühl, dass Open Source noch nie so in der öffentlichen Meinung verankert war. Da hat sicherlich die Covid-19-Warn-App einiges beigetragen, wo das wirklich mal in der Öffentlichkeit erstmals meiner Wahrnehmung nach so breit diskutiert worden ist. Und dass jetzt auch eine Chance besteht, dort eben in verschiedenen Industrien, baue ich in der Automobilindustrie, Sascha, aber auch in anderen Industrien, öffentliche Verwaltung, etc. pp. Voranzugehen. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man beachten sollte. Wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Wir sind schon deutlich über der Zeit. Sascha, dir als unserem Gast gehört natürlich das Schlusswort. Was willst du denn unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben bezüglich Mobilität, bezüglich der Automobilindustrie der kommenden Jahre?
Ich fasse mal zwei, drei Themen ganz schnell zusammen. Zum allerersten, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, als die IBM Red Hat gekauft hat. Ich habe selber mal Anfang der 2000er Jahre eine Gentoo-basierte Linux-Distribution für Embedded Systems gebaut und bin ein großer Open-Source-Fan. Und ich kann es nur bestätigen, ich freue mich zu sehen, was für eine Dynamik und für ein Momentum die Free- und Open-Source-Software-Community aufgebaut hat. Und für, ich sage es mal so, Otto-Normal-Userin wird, glaube ich, über die Corona-App etwas ganz, ganz deutlich, wie schnell es möglich ist, dass sich hier Global Player zusammensetzen können, mit einer Regierung und mit Experten etwas auf die Beine zu stellen, was wirklich den Datenschutzstandards und den hohen Datenschutzstandards in Deutschland Genüge leistet und was mittlerweile ein beispielloser Erfolg in Europa geworden ist. Und das basiert vor allen Dingen auf der Idee von Free- und Open-Source-Software. Und so wie IBM das auch mit der Übernahme durch Red Hat unterstützt, finde ich das ganz, ganz toll. Ich glaube, wir stehen vor ganz, ganz spannenden Herausforderungen und möchte damit noch einmal Bezug nehmen auf das Gespräch zwischen Dirk Wollschläger und Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer, die hier ganz klar Treiber genannt haben, die Veränderung schaffen in diesem Markt. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dass der Online-Kauf eines Fahrzeuges getrieben wird und dass auch Services getrieben werden durch Startups, werde ich kurz in die Einwandbehandlung gehen. Der Online-Kauf ist für Mercedes seit 2016 möglich. Während der Covid-Krise ging es auch touchless. Und wir haben mit der Mercedes-Benz Flexperience die All-Inclusive-Pakete auch entsprechend im Angebot. Übrigens nicht nur Mercedes, auch die Kollegen von Porsche, auch die Kollegen von Audi und das nicht erst seit gestern. Oft ist es ein bisschen schwierig, dass wir kommunikativ auch diese Innovation nach draußen so auf die Straße bekommen, insbesondere nochmal in Zeiten, in denen wir kommunikativ, glaube ich, auch alle zusammen, und damit möchte ich das branchen- und industrieübergreifend einfach mal sagen, glaube ich, etwas fundamentalere Probleme hatten. Und deswegen, wir sehen da, wie gut wir es gerade hinbekommen. Salvatore hat es auch angesprochen, wie sich die Welt für euch verändert hat bei der IBM, wie Co-Location neu definiert wird. Und ich glaube, wir sollten das, was wir gerade erlebt haben in den letzten Monaten, als riesengroße Chance ansehen. Als riesengroße Chance für Digitalisierung en gros, für Digitalisierung von Arbeitswelten, wie wir kollaborieren. Und da seid ihr bei der IBM seit vielen, vielen Jahren einer der Treiber, aber auch, was das bedeuten kann für unsere eigene Branche. Ich glaube, es hat keinen großen Treiber gegeben, so wie Covid-19. Schade, dass das so kommen musste, um Digitalisierung erfahrbarer zu machen. Ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch für die Gesamtbranche. Ich freue mich darauf. Herausforderungen haben natürlich auch immer etwas an sich. Herausforderungen schaffen Innovation und schaffen genau das, wo wir in Deutschland, glaube ich, einen ganz, ganz starken Standort haben, den Erfindergeist von unseren Gründerinnen und Gründern und von all den Ingenieuren und Entwicklerinnen und Entwicklern in den verschiedenen Companies und den Kooperationspartner. Und da freue ich mich wirklich auf die Zukunft.
Ja, Sascha, ganz herzlichen Dank für dieses quasi Schlusswort. Das lassen wir auch als Schlusswort so stehen. Ich kann da sehr, sehr vieles unterschreiben. Auch dir, Salvatore, herzlichen Dank. Auf einen Teil, den inoffiziellen Teil, müssen wir diesmal verzichten. Normalerweise gibt es immer das Get-Together mit Sascha und Salvatore auch hinterher, wo wir uns nochmal zusammensetzen und auch den Bierchen zusammen trinken. Das gehört leider im Moment nicht dazu, ist leider nicht möglich, aber ich denke, wir werden es nachholen bei nächster Gelegenheit. Das ist auch wichtig, dieser informelle Austausch, den man eben zueinander pflegen soll. Nur so entstehen auch dann Innovationen, gute Projekte und gute Zusammenarbeit. Also nochmal Dank an euch beide.
Danke auch. Vielen Dank. Ja.
Und bleibt gesund.
Das war das heutige Live-Studio. Rund um Automotive, wir sind weit aus der Zeit gelaufen. Wir sehen uns kommenden Dienstag wieder um 11 Uhr, 30. Juni. Ich freue mich schon jetzt drauf. Und jetzt muss ich auch dringend gehen. Wir sind aus der Zeit gelaufen. Meine eigentliche Arbeit wartet. Irgendwie muss ich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Eine gute weitere Woche. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Bis kommenden Dienstag.